überglücklich. Offenbar sind die Leute, die Frieden stiften, heisst es, weil sie werden Gottes Kinder genannt werden. Das ist das Thema von heute Abend, das das Unita-Team hat festgelegt. Und ich probiere, über etwas heute Abend Predigt zu haben, was ich nicht machen kann. Ich kann nicht Frieden stiften. Ich kann euch nicht Frieden schenken. Ich kann einfach sagen, ja, das und das sind vielleicht so die Auswirkungen von Frieden. Oder an dem erkennt man, dass es Frieden gibt oder hat. Oder wir erleben Frieden. Aber ich kann nicht Frieden machen, dass du Frieden im Herz hast. Darum ist heute Abend es eigentlich noch so speziell und lustig. Gleichzeitig, dass es so ein Thema ist, das eigentlich sehr etwas Wesentliches ist in der Botschaft von Jesus. Und gleichzeitig sind wir wie dir uns wie die Hände auch gebunden. Wir können nicht einfach Frieden machen. Sagen so, jetzt ist Frieden. Also, gehen wir aber auf den Titel hier zurück. Überglücklich sein, die sich um Frieden bemühen, weil sie werden Gottes Kinder genannt werden. Jetzt habe ich eine Frage an dich, warum bist du nicht irgendwo Friedensaktivist in einem Kriegsgebiet? Hier? Weil, wenn das ja so wäre, dann müsstest du ja ganz aktiv eigentlich dich um Frieden einsetzen, damit du ja Kind Gottes genannt wirst. Wenn du den Wunsch hast, mal, ich will ein Kind von Gott sein, und diesen Vers hier ganz ernst nimmst, dann solltest du ja irgendwo Friedensaktivist sein oder Aktivistin. Bist offensichtlich nicht, bist ja heute Abend hier, ich auch nicht, bin auch hier. Und gleich haben wir ja den Anspruch, Kinder Gottes genannt zu werden. Trotzdem. Oder hankerum sagen wir, ja, sind denn alle Friedensaktivisten Kind Gottes? Das wäre die logische Folge, oder? Schlussfolgerung von diesem Satz. Jede Person, die sich um Frieden bemüht, all die, die jetzt vielleicht in einem Flüchtlingslager sind und sich einsetzen dafür, sind offensichtlich Kind Gottes. Das wäre nicht als normal, wenn man den Vers liest und sich überlegt, wer setzt sich für Frieden ein. Also, da merkt man, aha, stimmt, wenn wir zwei Gedanken schon nur machen, anhand von diesem Vers, merkt man, es gibt doch ein paar Fragen und nicht einfach, ach, Kind Gottes und Frieden und gut. Darum schauen wir das ein bisschen genauer an. Was hat eigentlich Jesus damit gemeint? Die nächste Folie kannst du drücken. Zählig Preisungen. Die sind unterteilt im Kapitel 5 vom Matthäus-Evangelium in die paar Verse hier. 3 bis 6, da geht es um Menschen, zum Beispiel um Menschen, was heisst, selig sind die geistlich Armen, sie werden Gerechtigkeit erlangen, irgendwie so etwas. Oder sie sollen immer Hunger leiden und so. Dort geht es um Leute, die einen Mangel haben. Jesus, der Leute beschreibt, die irgendwo irgend auf etwas sich sehnen, eine Sehnsucht haben oder eben einen Mangel oder irgendwie ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist. Sie haben eine Sehnsucht nach etwas. Und Jesus gibt ihnen Trost und sagt, ihr werdet Gerechtigkeit erlangen. Oder euer Hunger wird gestillt werden. In den Versen 7 bis 10 geht es um Menschen, die keinen Mangel haben, die haben aber auch nicht eine grosse Sehnsucht, sondern dort geht es um Menschen, die aktiv dran sind. So wie du vielleicht oder ich, die einfach strotzen vor Energie und dann geht es los und du hast vielleicht irgendwann einmal zu Jesus bekehrt, entschieden und das Leben fängt, es ist gut, du bist Christ, es geht einfach ab und es ist toll. Das sind so die Leute in dieser 7 bis 10 Seligpreisungen. Um die aktiven Leute. Die auch fähig sind, aktiv zu sein. Und nicht irgendwie vielleicht durch einen Unfall oder eine Krankheit oder sonst irgendwie ein Handicap haben und nicht aktiv können sein. Es geht um die Fähigkeit dürfen haben, aktiv zu sein. Und dort drin ist die Seligpreisung, die wir heute Abend haben, die Friedensstifter. Sie werden Kinder Gottes genannt werden. Seligpreisungen an und für sich. Die ganze Rede dort oder der Einstieg in die Bergpredigt, die Jesus hat, wo die Seligpreisungen sind. Ich habe es schon einmal gesagt, das ist wie ein Regierungsprogramm, wo der Donald Trump noch nicht gewählt ist worden als Präsident von den USA. Da hat er sein Regierungsprogramm vorgestellt oder hat gesagt, das und das will ich machen, Wahlversprechen, oder? Sagen wir dem. Also, das ist echt das genau Gleiche, was Jesus hier auch macht. Er hat ein Reich Gottes Regierungsprogramm definiert. Das ist Bergpredigt. Und die Präambel, also das, was am Anfang ist, die Leitung, so, das sind Seligpreisungen. Wo Jesus sagt, so, und dann, wenn das Reich Gottes auf der Erde ist, dann wird das gelten. Nämlich, überglücklich werden die sein, die Frieden stiften, weil sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und andere natürlich Seligpreisungen auch. Hier geht es darum, dass das, was Jesus weiss, was im Himmel Realität ist, was wirklich in Gottes Welt ist, das wird sich auf der Welt, auf der Erde, wie zeigen, umsetzen. He? Wenn Jesus die Herrschaft hat, dann wird das immer wie mehr Realität, was er hier gesagt hat in den Seligpreisungen. Der Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, wo die Seligpreisungen drinnen sind, wo die Bergpredigt drinnen ist, der war Jude und der hat extra für die Juden geschrieben dann zumal. Er hat in seinem Volk Jesus als der König, der Messias, näher bringen und darum hat er das Reich Gottes, auf das, was ja die Juden, das Volk Israel, seit Jahrhunderten gewartet haben und verfolgt sie worden, unterdrückt sie worden, sie haben darauf gewartet. Und der Matthäus hat genau für sein Volk hat er das Evangelium, das Leben von Jesus niedergeschrieben, damit sie dürfen erkennen, Jesus ist der Messias, auf den, wo sie warten. Er bringt das Reich von Gott auf die Erde. Und darum hat der Matthäus hat über 50 Mal in seinem Evangelium Himmelreich von Gott genannt. Oder das Gottesreich. Einfach das Reich von Gott, das Kingdom, oder? Das Reich von Gott, das hat er über 50 Mal irgendwo beschrieben in seinem Evangelium. Also das ist das Hauptthema dort drin. Und er hat so viele Alttestament-Zitate in seinem Evangelium wie kein anderer, der das Leben von Jesus beschrieben hat oder niedergeschrieben hat. Der Lukas nicht, der Johannes nicht und der Markus nicht. Der Matthäus hat am meisten Alttestament-Zitate, weil seine Leute, die er ja das Evangelium von Jesus hat weitergeben wollte, das waren ja Juden und die jetzt im Alten Testament fast auswendig kennt. Und die haben genau gewusst, wo was steht. Und der Matthäus hat so viele alttestamentliche Zitate genommen, die auf den Jesus herweisen, um seinem Volk eben klar zu machen, hey, auf das, was ihr wartet, das ist jetzt Realität. Auf das Königreich, wo ihr vielleicht wartet, das Himmelsreich von Gott, das bricht an, jetzt, es ist da, es kommt. Jesus ist ja schon da und hat das Mikrofon in die Hand genommen und gesagt, so, und jetzt bin ich Präsident und jetzt wird das Realität. Wer mir nachfolgt, hat er gesagt. Ich habe nur zwei Alttestament-Zitate, für euch nicht zu langweilen, aber ich denke, ich muss gleich zwei knackige Dinge bringen. Eins haben wir im Fall schon ein bisschen besungen, vorhin, im Jesaja 9, dort steht im Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater und jetzt kommt's, Friede Fürst. Das ist im Alten Testament, Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Da wird Jesus beschrieben. Uns ist ein Heiland geboren. Ein Kind wird auf die Welt kommen. Sein Name ist Wunderrat, Friedenfürst, ewig Vater, Gottheld. Das sind Namen von Jesus, Eigenschaften von ihm. Da wird auf Jesus hergewiesen. Und darum nimmt der Matthäus das Zitat, um seinen Leuten zu zeigen, hey, der König, von dem ihr wartet, der Präsident, der endlich kommen soll, der ist jetzt da. Tut die Augen und das Herz auf. Oder ein anderes Zitat ist im Jeremia. Jeremia 9, Vers 2 und 23. Dort steht, ich tue es so ein bisschen auf Berndeutsch probieren zu übersetzen, ein schlauer Typ, der soll nicht stolz sein auf seine Schläue. Ein reicher Mann soll nicht sich etwas darauf einbilden, dass er reich ist, also auf sein Reichtum. Oder ein starker Mann, sei das Muskelkraft oder vom Charakter, von seiner Persönlichkeit, soll sich nicht rühmen, dass er stark ist. Ein wirklich weiser, schlauer Mensch, der rühmt sich, weil er mich kennt. Und allein das ist etwas, was er hat. Nur auf dem kann er sein Leben aufbauen. Er soll sich nur rühmen, dass er mich, der Herr, kennt weil ich bin barmherzig und ich werde Recht und Gerechtigkeit üben auf der Erde. Weil das gefällt mir, sagt Gott, der Herr. Steht in Jeremia 9, 22. Es geht darum, nicht, dass wir uns irgendetwas einbilden. Es geht nicht darum, dass du denkst, oh, jetzt muss ich Frieden schaffen. Wo ist Streit? Wo ist Streit? Genau, ah, hier ist Streit. Ich gehe Frieden schaffen. Versöhnt euch bitte wieder, Hand geben. Ja, Excuse sagen, tipptopp. Ah, jetzt kann ich mein Kind Gottes nennen. Haha, super. Oder? Gut gemacht, so. Hä? Um das geht es nicht. Das wäre genau das, was der Jeremia hat beschrieben. Niemand soll sich seiner Stärke rühmen, wenn er reich ist oder was auch immer. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, wie wir manchmal, dass du hast gesagt, gebt euch die Hand, macht Frieden. Es geht eben nicht darum. Sondern es geht darum, dass du Jesus kennst, Gott. Um das kannst du dich rühmen. Bist du schon mal stolz gewesen, dass du Jesus kennst? Respektive, dass Jesus dich kennt und sagt, hey, ich habe dich gern. Ich gehe mit dir durchs Leben. Vielleicht schnaufst du so richtig auf. Wow, stimmt, Jesus geht mit mir durchs Leben. Es richtet die richtig gehend auf, die Körper, so. Deine Gedanken, deine Ausstrahlung. Du bist ein anderer Mensch. Hast du das schon mal erlebt, gemerkt? Wow, Jesus will mit dir durchs Leben gehen. Um das geht es. Frieden. Das ist genau so eine Eigenschaft von dem Jesus, von dem Friedenfürst. Er redet nicht darüber, er bringt Frieden. Er ist Frieden. Im Epheser Kapitel 2, Vers 14 heisst es, er, Jesus, ist unser Friede. Er ist unser Frieden. Und nicht irgendetwas sonst oder etwas, was uns friedlich stimmt oder zufrieden stimmt. Jesus ist der Friede. Also es wird personalifiziert, es geht auf eine Person her und nicht auf irgendwie eine Lehre oder eine Ideologie oder eine Weltanschauung oder irgendetwas, sondern er. Es geht um Person Jesus. Und sonst um nichts. Einfach er ist unser Friede. Frieden. Friedenstifter, wenn Jesus von sich oder wo das Alte Testament bezeugt, dass Jesus Friedenfürst darf genannt werden, dann ist das nicht ein Titel, der ihn einfach wie mit Buchstaben beschreibt, sondern es ist eine Charaktereigenschaft von ihm selber. Und jetzt stell dir mal vor, Donald Trump ist gewählt worden. Das musst du nicht vorstellen, das wissen wir. Was wir lesen in den Medien, was über ihn geschrieben wird, wie er sich verhält, mal das und mal jenes, das beschreibt ihn als Person. Ich kenne ihn nicht, aber was man kann lesen aus den Medien, kann man denken, aha, der ist ungefähr so. Und das ist das, was dort im Moment ja auch in Amerika passiert. Gewisse Unsicherheit, ein paar sind stolz drauf, ein paar weniger. Ein paar fragen sich, wollen wir den wirklich noch als Präsident? Ein paar denken, ja mal, jetzt haben wir ihn gewählt, jetzt haben wir ihn. Ein paar denken, oh, super, mal, das ist gut. Unsicherheit, oder? Und vielleicht ist genau das ein Charakterzug von ihm selber, vom Präsident. Unsicher. 100 Tage Präsident, oder? Sein Zitat ist, ich habe nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Er ist unsicher geworden. Und die Unsicherheit macht, zeigt, also, wie die schwappt auf alles andere über. Unsicher. Also, eine Eigenschaft von ihm wird zu einer Atmosphäre von all dem, was rundum ist. Unsicherheit. Das als Beispiel. Und wenn jetzt die Bibel sagt, im Alten Testament, Jesus ist Friedenfürst. Und im Neuen Testament, Paulus sagt, im Epheser, Kapitel 2, Vers 14, 17 ist es gewesen. Er ist unser Frieden. Dann ist das ein Charakterzug von Jesus. Er ist so. Das ist Jesus. Er ist Frieden. Er kommt nicht her und sagt, oh, ihr müsst die Hand geben. Vergeben. Sondern dort, wo er ist Frieden. Er bringt Frieden, er verursacht Frieden, er schenkt Frieden. Und so merken wir, Frieden ist in diesem Fall viel mehr, als wenn zwei Streit haben und einander wieder die Hand geben und sagen, es ist wieder gut. Frieden ist eine Atmosphäre. Frieden ist viel mehr eigentlich als eine Atmosphäre. Frieden ist eine Realität. Dort, wo Jesus ist, ist auch Frieden. Jetzt, was ist aber Frieden? Wir haben alle unsere Vorstellungen, was Frieden ist. Uns kommt einfach Frieden oder friedlich ein Sinn, einmal mir. Etwas Friedliches, es ist noch zufrieden so, das ist Frieden. Man hat keinen Streit, das ist gut, friedlich. Aber wenn Jesus Friedenfürst ist, dann ist doch Frieden viel mehr als ein bisschen friedlich. Die Hirten sind auf dem Feld, Jesus ist auf die Welt gekommen. Und die Hirten singen so eine die Engel singen so einen wunderbaren Kanon. Frieden auf Erde und Ehre sei Gott in der Höhe. Die zwei Sachen. Und das Resultat daraus ist, den Menschen wird es wohl ergehen, den Menschen ein Wohlgefallen. Wenn das stimmt, wenn Gott die Ehre überkommt, das heisst, anerkannt wird als der Gott, Schöpfer, Erlöser und Messias, wird das Frieden auf der Erde bei den Menschen verursachen und ihnen wird es gut gehen. Das ist eine Botschaft von Gott. Wenn ihr mich erkennt als euer Herr und Heiland, wenn ihr realisiert, dass ich der bin, der euch gern hat, der euch geschaffen hat und erlöst hat, euch Hoffnung geschenkt in eurem Leben, dann wird das Frieden schaffen im Herz und euch wird es gut gehen. Frieden ist also mehr als kein Streit. Frieden heisst, ich anerkenne Gott als mein Schöpfer an. Ich anerkenne Gott als mein Heiland an. Frieden heisst, ich realisiere, dass ich eigentlich Jesus auch brauche, um Hoffnung zu haben in meinem Herz, in meinem Leben. Damit all das, was eben Streit verursacht, Zwietracht, Spaltungen, Hass, Verletzungen, dass all das nicht das ist, was mein Leben prägt, sondern dass es der Frieden von Jesus ist. Weil am Schluss vom Wirken von Jesus gegenüber dem ganzen Anfang, wo die Engel besingen, Frieden auf Erde, kommt Jesus ganz am Schluss, wo er schon wieder auferstanden ist, nach der Ostern, mit den durchlocherten Finger und mit der Wunde in der Seite, zu den Jüngern in ihr Gemach, in ihr Zimmer. Und er kommt in sie und sein allererster Satz ist einfach, Frieden sei mit euch. Warum sagt er das? Die Jünger waren verunsichert. Sie haben nicht gedacht, dass es so schwer ist. Sie haben nicht gewusst, dass Jesus wiederkommt. Sie waren verunsichert. Sie haben gedacht, ja jetzt, was ist los? Was machen wir? Also, wir sperren uns ein. Ist der Gott, wo wir daran glauben, wirklich der Gott? Oder ist es einfach eine Einbildung gewesen? Müssen wir eben doch noch länger warten auf unseren Präsidenten, auf unseren Erlöser, auf Jesus, auf den Messias? Ist es wirklich jetzt der gewesen oder ist es noch ein anderer? Das waren Fragen, die die Jünger umgetrieben haben. Unsicherheit. Und jetzt kommt Jesus genau in diese Situation, in diese Unsicherheit, in diesen Unfrieden hinein. Und er ist der Einzige, der die Fähigkeit und Kompetenz hat, zu sagen, Frieden sei mit euch. Er schafft es. Dort, wo er ist, ist Frieden. Also heisst, Leute, wenn ich euch kann sagen, Frieden sei mit euch, dann heisst es, ich bin der Messias. Hey, schaut da, meine Hände, habt ihr gesehen? Ich bin es. Frieden sei mit euch. Ihr müsst nicht mehr länger so tun, damit irgendwo Frieden ist und gebt euch jetzt die Hand und macht und tut und nachher, jetzt bin ich Kind Gottes so. Sondern du bist Kind Gottes, weil du Jesus anerkennst und er ist Frieden. Ein Bild, oder man kann es auch so verstehen. Kannst du mal eins weiter tun? Genau. Das reicht. Das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Kurz zusammengefasst. Ein Bild, dass dort, wo Jesus ist, Frieden ist. Und dass dort, wo ich bin, Frieden ist. Und ich habe hier etwas mitgenommen. Wasser. Das ist eigentlich Wasser. Und niemand wird abstreiten, dass das Wasser ist. Ich habe es sogar... Hört ihr es? Nein, so. Hä? So, genau. Dann kann ich noch trinken, dass es gehört. Schön leise, ist gegangen. Aber ich habe Wasser da. Es wird niemand sagen, es ist kein Wasser. Hä? Es ist bewiesen. Ich löse es nicht aus, damit es noch mehr bewiesen ist. Es ist einfach Wasser. Gut. Nehmen wir einfach mal an, das ist dein Leben. Ja? Das Wasser ist dein Leben. Der Krug ist vielleicht dein Körper oder dein Herz, deine Seele. Und da drinnen ist Wasser. Du bist einfach du. So. Jetzt gibt es Sirup. Und niemand wird mir jetzt noch sagen, das ist Wasser. Das ist Sirup. He? Und das ist nicht Wasser da drin. Wirklich nicht. Das ist Sirup. Und jetzt schaut ganz gut, was passiert. So. Ich habe da noch etwas zum Rühren. So. Also, ich habe Sirup drin da. Gut. Ja, zu wenig. Es war zu wenig süß gewesen. Genau. So. Jetzt. Was ist das? Sirup. Sicher? Sirup? 100%iger Sirup? Nein, nicht 100%. Es ist Sirup. Da ist Sirup drin. Wieso nicht Wasser? Ist doch Wasser. Ich habe ein bisschen Sirup drin, da, aber jetzt ist es Sirup. Also für uns ist es völlig klar. Das ist Sirup. Obwohl über 90% ist Wasser. Aber es ist Sirup. Wir sagen nicht, es ist Wasser mit ein bisschen Zucker, Farbstoff, was auch immer, angereichert. Das ist Sirup. Und ich trinke. Ist gegangen. Schließlich, möglichst schließlich. Es ist wirklich Sirup. Es schmeckt nach Sirup. Es ist Beere, es ist süß. Hey, das ist genau das, was passiert. Du darfst nur mal anfangen zu spielen. Ich bin kurz um fertig. das ist das. Ich kann es nicht machen. Ich kann nur davon erzählen, was Frieden ist. Das Einzige, was du machen kannst, ist dein Herz aufzutun. Also, nicht bildlich, sondern einfach aufzutun. Mal bildlich eben. ach. Und nachher der Frieden. Sirupflasche wäre eigentlich Jesus. Die Liebe von Gott, die ist richtig dickflüssig. Und das ist genug für alle. Und wenn dein Leben ein bisschen von diesem Frieden überkommt, dann sagt niemand mehr, das ist einfach ein bisschen Wasser, das ist immer noch der Sam, ja genau. Sondern jeder sagt, das ist Sirup, das ist etwas anderes. Du bist immer noch Wasser. Das ist genau noch mein Leben, das bin immer noch ich. Aber etwas hat sich verändert. Die Leute reden anders über mich. Und ich habe eine andere Identität. Ich bin nicht Wasser, ich bin jetzt Sirup. Hä? Nur weil ein Tröpfchen von dem da drin ist gekommen. Es wird immer Sirup bleiben und immer Sirup sein. Und alle Leute erkennen, da ist Sirup. Merkst du das Bild? Überglücklich, jetzt kannst du die erste Folie nochmal. Überglücklich sind die Friedensstifter, weil ihnen wird nahe getragen und gesagt werden, dass das doch Kinder von Gott müssen sein, die Frieden stiften und Frieden verursachen. So kann man es verstehen. Die Leute werden über dich und mich reden, das sind ja Friedensstifter. Ja, das sind sicher von Kind von Gott, oder? Die haben Sirup, nicht Wasser. Denen ihr Leben ist anders. Es ist süßer, es ist geschmackreicher, es ist farbiger geworden. Es ist niemand anders. Und jeder Mensch wird erkennen, es ist anders. Jeder. Das ist Frieden. Eine Atmosphäre. Eine Situation, nicht nur eine, sondern dein Leben ist anders. Das ist das, was Jesus parat hat. Und die Leute werden über dich, über mich reden. Das sind ja die Friedensstifter, die Kinder von Gott. Und es wird immer wie mehr von denen geben. Es wird immer mehr von diesen Gläsern geben, überall. Und Jesus ist nicht schade, es geht nie aus. Da geht Sirup Frieden rein zu tun, in dein Herz. Und es braucht im Fall nur ganz wenig. Ein Tröpfchen lenkt eigentlich schon und es ist nicht nur noch Wasser. Es ist jetzt Sirup. Das lenkt. Und so ein Tröpfchen darf heute Abend in dein Herz kommen. Wo dein Herz völlig verändert. Eine neue Identität. Du bist nicht Wasser, du bist ein Sirup. Du bist Friedenstifter. Friede ist in deinem Herz. Das kann ich nicht machen, weil ich die Fähigkeit und Kompetenz nicht habe. Ich kann nur darüber reden. Und ich kann Jesus einladen, dass er in dein Herz kommt. Und das kann ich ja nicht. Das musst du machen. Aber heute Abend ist so ein Moment, wo du das genau kannst machen. Du merkst, ich brauche den Frieden. Ich bin noch Wasser. Ich bin noch fad. Farblos. Es schmeckt nach nichts. Das ist mein Leben. Gott kann dir eine neue Identität schenken. Heute Abend, jetzt. Jesus, danke vielmals, dass du Frieden bist. Dass wir nicht müssen Frieden aus uns rausdrücken, damit wir Friedenstifter sind, sondern du hast gesagt, die Kinder von dir, die Nachfolger von dir, die werden Friedenstifter sein. Und das können wir nur sein, Jesus, weil du Frieden bist. Und wir brauchen dich ganz fest, Herr. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen uns nicht rühmen wegen irgendetwas, sondern wir wollen uns nur rühmen, weil wir dich kennen, Jesus. Weil der Frieden, der Sirup, unser Leben neu infiziert. Uns ausmacht. Jesus, danke für deine Süße. Danke für deinen Geschmack. Danke für die Veränderung. Und danke, dass alle Leute erkennen werden, dass wir anders sind. Weil du in uns lebst. Unser Leben ausmachst. Danke, Jesus. Amen. Und du darfst heute Abend, jetzt in der Anbetungszeit, beten. Wirklich beten zu Jesus. Sag, Herr, komm mit deinem Sirup in mein Herz, mit deinem Frieden. Mach mich zu deinem Friedensträger auf dieser Welt, dass dein Reich noch mehr anbrechen kann hier. Und es hat Leute, die für dich beten. Dann sagst du, mal, ich brauche das wirklich, dass jemand für mich betet und vielleicht hilft, den Deckel aufzuschrauben und die Flasche zu kippen. Manchmal braucht es Hilfe. Einfach, ich möchte dich ermutigen, die Schritte zu machen, dass dein Leben so richtig süß und schmackhaft wird wie der Feinberry-Sirup.